Tun, was immer nötig ist. Das wollen wir. Wir wollen tun, was immer nötig ist, um in unserer Beziehung zu Gott zu wachsen. Und wir wollen tun, was immer nötig ist, um unser Leben als Christen zu führen. Und da wir heute gemeinsam das Abendmahl gefeiert haben, werde ich bei der Gelegenheit auch noch tun, was immer nötig ist, um nicht zu überziehen. Zumindest versuche ich es. Aber dennoch haben wir ein wichtiges Thema, mit dem wir uns heute beschäftigen werden. Denn um unser Leben wirklich nach dem Willen Gottes zu leben, müssen wir tun, was immer nötig ist, um zu tun, was unmöglich ist. Ihr meint, dass das seltsam klingt? Stimmt. Das ist auch seltsam, aber nur weil etwas seltsam klingt, heißt es ja noch lange nicht, dass es nicht stimmt. Um euch das ein bisschen näher zu verdeutlichen, lese ich Johannes 21, Vers 1 bis 14. Johannes 21, Vers 1 bis 14. Dort steht: Später zeigte sich Jesus den Jüngern noch einmal am See von Tiberias. Das geschah folgendermaßen: Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Simon Petrus sagte: Ich gehe fischen. Die anderen meinten: Wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief zu ihnen: Freunde, habt ihr etwas gefangen? Sie antworteten: Nein. Da sagte er: Werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es, und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus: Es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hat es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Das war das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, seit er von den Toten auferstanden war. Jesus war verhaftet worden. Jesus war gekreuzigt worden. Die Kreuzigung war vorbei. Er war weg und tot. Und was war mit den Jüngern? Die steckten in einer Krise. Wie sollte es weitergehen? Was sollten sie tun? Sie hatten absolut keine Ahnung, was sie tun sollten. Es war eine durch und durch deprimierende Situation für sie. Das einzig Positive, was wir am Anfang von unserem Text lesen können, ist, dass sie zusammengeblieben sind. In Vers 2 berichtet uns Johannes: Simon Petrus, Thomas, der auch Zwilling genannt wurde, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedäus und zwei andere Jünger waren dort zusammen. Wir haben hier also eine Gruppe von 7 frustrierten, verängstigten, deprimierten und entmutigten jungen Männern, die keinerlei Ahnung hatten, wie es weitergehen sollte. Es muss ein trostloser Haufen gewesen sein. Die Jünger waren bereit gewesen, mit Jesus zusammen die Weltherrschaft anzutreten. Darauf hatte er sie vorbereitet. Dafür waren sie ausgebildet, dachten sie zumindest. Aber irgendwie klappte nichts, denn Jesus war weg und der Plan war zerstört. Kennt ihr solche Situationen, in denen ihr irgendwie nichts so wirklich hinbekommt? Diese Situationen, in denen nichts klappen will? Ihr habt Pläne für die Zukunft, nur irgendwie passt nichts von dem, was geschieht, zu dem Plan, den ihr habt. Kennt ihr das? Wie reagiert ihr dann? Oder anders, was machen wir Menschen in solchen Situationen? Nun, da wir Menschen verschieden sind, gibt es da natürlich ganz unterschiedliche Methoden der Problembehandlung. Da gibt es zunächst einmal diejenigen, die verzweifeln und in Selbstmitleid versinken. Ganz ehrlich, dazu tendiere ich gelegentlich. Dann gibt es andere, die versuchen, ihre Schwierigkeiten einfach zu verdrängen. Kenne ich auch gut. Wieder andere versuchen, vor dem Problem wegzulaufen. Obwohl das in der Regel nicht funktioniert, da die Probleme letztlich immer mitkommen. Dann gibt es einige, die aggressiv werden. Andere hingegen versuchen verzweifelt, es doch irgendwie hinzubekommen. Ich denke, ihr kennt das ganz gut, oder? Und vermutlich könnt ihr euch mindestens in einer dieser Kategorien selbst ganz gut einordnen. Denn solche Situationen kommen immer wieder vor. Und das, was wir dann in der Regel brauchen, ist jemand, der uns Hoffnung gibt. Jemand, der vorangeht. So sieht das bei uns persönlich aus. Und wie sieht es in einer solchen Situation in einer Gemeinde aus? Also dann, wenn das Gefühl besteht, dass nichts funktioniert, dass nicht vorangeht und alle Pläne nicht umgesetzt werden können. Wie sieht es da in der Gemeinde aus? Nun, ich glaube, in der Regel machen Gemeinden dann erstmal nichts. Gar nichts. Es kommt schnell zu einem gegenseitigen Lähmen. Gemeinsam verfallen wir in Selbstmitleid. Wir sagen uns immer wieder, dass wir uns damit abfinden sollen. Wir sagen uns, wir sind so wenige, wir haben keine Kraft, wir können das nicht. Also lassen wir es. Habt ihr sowas vielleicht auch schon mal gehört? Habt ihr sowas vielleicht schon mal mitbekommen? Es werden die Ressourcen betrachtet und das Ergebnis ist, es ist nicht möglich. Es geht einfach nicht. Und wenn wir dann tun, was immer möglich ist, kommt am Ende nichts dabei heraus. Weil ja eh nichts möglich ist. Genau so lief es bei den Jüngern ab. Sie waren bereit. Sie waren bereit zu tun, was immer möglich ist. Das Problem war, da war nicht viel möglich. Was haben die Jünger gemacht? Sie haben ihre Ressourcen betrachtet und dann getan, was immer möglich ist. Und was war möglich? Wir lesen es in Vers 3. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Die anderen meinten, wir kommen mit. Also fuhren sie im Boot hinaus, doch sie fingen die ganze Nacht über nichts. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, die Jünger sind weggelaufen. Die sind einfach weggelaufen. Sie waren bereit, ihr neues, ihr aufregendes Leben aufzugeben. Sie waren bereit, ihren Auftrag zu ignorieren und einfach nur das zu tun, was sie schon immer gemacht hatten. Fischen. Nicht Menschen, sondern Fische. Petrus ergriff die Initiative. Petrus gab die Richtung vor. Petrus ging voran in die falsche Richtung. Er war kein Hoffnungsbringer, der sie in die richtige Richtung führte. Nein, er war genauso deprimiert wie die anderen auch. Und somit folgten die Jünger jemandem, der vor dem Problem weglaufen wollte. Zurück ins alte Leben. Zurück zu den Fischen. Und was war das Ergebnis? Nichts. Sie fingen nichts. Es brachte nichts. Woher konnte jetzt noch Hoffnung kommen? Wie konnte sich noch irgendetwas an ihrer Situation ändern? Wie konnten diese deprimierten Typen dazu gebracht werden, nicht nur zu tun, was immer möglich ist, sondern zu tun, was immer nötig ist? Das ist jetzt der Moment, in dem Jesus auftrat. Das ist der Moment, in dem Jesus kommt. Und schlagartig wurde alles nochmal eine ganze Portion schlimmer. In den Versen 4 und 5 lesen wir, beim Morgengrauen sahen die Jünger Jesus am Ufer stehen, doch sie konnten nicht sehen, wer es war. Er rief ihnen zu, Freunde, habt ihr was gefangen? Sie antworteten, nein. Ja, klasse. Könnt ihr euch das vorstellen? Nochmal ein bisschen Salz in die Wunde. Die Jünger wussten doch selbst schon, dass sie nichts gefangen hatten. Sie hatten doch schon gemerkt, dass sie zu nichts zu gebrauchen waren. Ihrem Auftrag waren sie nicht nachgekommen und nicht einmal das, was sie eigentlich konnten, konnten sie noch. Und dann kommt da so ein Typ an und weist nochmal direkt darauf hin. Habt ihr etwas gefangen? Wie so ein Dolch im Herzen. Ein Dolch im Herzen, der noch ein kleines Stückchen tiefer gestoßen wird. Immer weiter rein. Ganz im Ernst, wenn eh schon nichts klappt, muss uns doch keiner sagen, dass wir nichts können, oder? Das wissen wir dann schon selbst. Und das reden wir uns zusätzlich auch immer noch ein bisschen mehr ein. Und zu uns als Gemeinde muss auch keiner kommen und uns sagen, dass wir viel zu wenig schaffen, oder? Uns muss keiner sagen, dass wir ja ach so wenig Leute sind, die zudem schon völlig überlastet sind und nichts gebacken kriegen, oder? Das wissen wir doch selbst. Das haben wir uns doch selbst schon oft genug eingeredet. Und da haben wir selbst schon genügend Leute, die das immer wieder betonen. Da brauchen wir keinen von außerhalb, der uns nochmal zusätzlich darauf hinweist. Wir sind doch schon am Boden zerstört. Weiter geht's in Vers 6. Da sagte er, werft euer Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, dann werdet ihr etwas fangen. Sie taten es und bald konnten sie das Netz nicht mehr einholen, weil so viele Fische darin waren. Das ist jetzt der Moment, in dem die Jünger ihren seltsamen Auftrag bekamen. Nichts davon ergab irgendwie Sinn. Habt ihr eure Netze etwa auf der linken Seite ausgeworfen? Ach, da hättet ihr doch auch selbst drauf kommen können, dass das nichts gibt. Netze muss man auf der rechten Seite auswerfen. Fische sind doch immer rechts vom Boot. Das weiß man doch. So ein Quatsch, oder? Als ob sich die Fische die ganze Zeit rechts vom Boot versteckt hätten. Das ergibt doch echt überhaupt keinen Sinn. Aber wisst ihr was? Manchmal ergibt das, was Gott uns sagt, keinen Sinn. Das ist einfach so. Gott gibt uns manchmal ziemlich komische Aufträge und Anweisungen. Nicht alles, was Gott von uns erwartet, kommt uns immer so wirklich logisch vor. Manchmal macht Gottes Wille für uns keinen Sinn. Nicht alles verstehen wir. Und nicht alles sehen wir ein. Aber manchmal müssen wir einfach Sachen machen, die wir nicht verstehen. Zumindest dann, wenn er es uns sagt. Warum macht Gott das? Naja, so ganz ehrlich, weiß ich es nicht. Schließlich bin ich nicht Gott, zum Glück. Aber ich habe zumindest eine Vermutung, warum Gott das vielleicht macht. Ich denke, er will einfach nur Gehorsam und Vertrauen sehen. Wir wollen tun, was immer nötig ist. Wir als Gemeinde und ich hoffe, wir alle ganz privat. Und wenn wir tun wollen, was immer nötig ist, dann müssen wir tun, was immer nötig ist. Wir dürfen nicht nur tun, was möglich ist, wir müssen tun, was nötig ist. Und das heißt zunächst einmal, wir müssen was tun. Und zwar genau das, was Gott uns sagt. Ganz egal, wie unlogisch es auch aussehen mag. Natürlich müssen wir dazu erst mal wissen, was Gott uns sagt und was er von uns will. Daher wünsche ich mir wirklich, dass es bei uns allen zum Gebet wird, dass Gott uns zeigt, was er sich von uns persönlich und von uns als Gemeinde wünscht. Betet dafür. Und genauso wünsche ich mir, dass wir alle weiterhin fleißig in der Bibel lesen, um Gottes Willen zu erkennen. Bei den Jüngern, da war es so, dass sie jetzt wussten, was sie tun sollten. Und sie taten es. Auch wenn es total unlogisch war. Und sie sich vielleicht auch ein bisschen doof vorkamen dabei. Aber sie taten es. Ich weiß nicht, ob sie wirklich vertrauten, aber sie gehorchten. Aber mit dem Gehorsam kam dann die Wende. Als sie bereit dazu waren, zu tun, was immer nötig ist, um Gott zu gehorchen, erkannten sie plötzlich, was wirklich los war. In Vers 7 schreibt Johannes, da sagte der Jünger, den Jesus liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus hörte, dass es der Herr war, legte er sein Obergewand an, denn er hatte es zur Arbeit ausgezogen, sprang ins Wasser und schwamm ans Ufer. Es hat eine ganze Weile gedauert, aber irgendwann erkannte Johannes, dass es Jesus war, der ihnen diesen komischen Auftrag gegeben hatte. Petrus hat es noch nicht gecheckt. Und deshalb erklärte Johannes ihm: Hey Petrus, Jesus ist da. Und dann war es natürlich wieder mal Petrus, der ziemlich überstürzt handelte. Er sprang und schwamm. Also erstmal sprang er in seine Klamotten, dann sprang er ins Wasser und dann schwamm er zu Jesus. Oder etwas anders ausgedrückt: Jetzt, nachdem er Jesus erkannt hatte, tat er, was immer nötig war, um zu Jesus zu kommen. Also ganz genau so, wie wir das tun sollen. Erkennen, wer Jesus ist. Und tun, was immer nötig ist, um zu ihm zu kommen. Weiter geht's mit Vers 8. Die anderen blieben beim Boot und zogen das gefüllte Netz hinter sich her. Sie waren etwa 100 Meter vom Ufer entfernt. Einige Zeit nach Petrus kamen dann auch die anderen Jünger bei Jesus an. Die mussten jetzt natürlich noch mehr arbeiten, als sie erwartet hatten. Sie hatten ja gar nicht mehr mit Fisch gerechnet, schon gar nicht mit so viel. Und außerdem waren sie jetzt auch noch einen Mann weniger als geplant, weil Petrus ja schließlich schon weg war. Aber was wir hier sehen ist, wenn wir tun, was immer möglich ist, dann passiert auch nur das, was möglich ist. Und manchmal ist das nichts. Aber wenn wir tun, was immer nötig ist, dann gibt Gott dazu, was unmöglich ist. Wenn wir als Gemeinde nur das tun, was immer möglich ist, dann können wir mit keinen großen Ergebnissen rechnen. Denn wir wissen ja, dass wir nichts können, dass wir zu wenige sind, dass wir so klein sind, dass wir so unbedeutend sind und so weiter. Aber wenn wir als Gemeinde tun, was immer nötig ist, dann dürfen wir mit seinem Segen rechnen und mit seinem Segen ist alles möglich. Und wenn wir persönlich mal damit aufhören würden, immer nur zu tun, was möglich ist, würden wir ganz bestimmt auch in unserem Leben Großes sehen. Wenn wir wirklich bereit dazu sind, Gott zu gehorchen und mit ihm zusammen Großes zu tun, dann werden wir merken, dass mit Gottes Hilfe nichts unmöglich ist. Letztlich ist es nämlich so, dass Gott das Nötige, was wir für ihn tun, mit dem Unmöglichen kombiniert, was nur er kann. Und wenn er das tut, dann kann wirklich Großes geschehen. Im Leben der Jünger, in unserer Gemeinde und ganz persönlich in unserem Leben. Aber das ist noch nicht alles. In den Versen 9 bis 13, da berichtet Johannes nämlich noch was Interessantes. Er schreibt dort: Als sie ausstiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer brennen, auf dem Fisch gebraten wurde. Dazu gab es Brot. Holt ein paar von den Fischen, die ihr gerade gefangen habt, sagte Jesus. Da stieg Simon Petrus ins Boot und holte das Netz an Land. Obwohl es mit 153 großen Fischen gefüllt war, zerriss das Netz nicht. Kommt her und frühstückt, sagte Jesus. Doch keiner wagte ihn zu fragen, ob er wirklich der Herr sei. Sie wussten, dass er es war. Jesus kam auf sie zu, nahm das Brot und gab es ihnen, ebenso den Fisch. Ich finde es echt klasse, dass das Essen schon fertig war, als die Jünger an Land kamen. Jesus schickte sie zum Fischen, obwohl er schon Fisch hatte. Und als die Jünger mit ihrem großen Fang an Land kamen, war das Essen schon fertig. Und trotzdem nahm Jesus auch noch von ihren Fischen und machte noch mehr Essen. Uns muss klar sein, Jesus ist nicht auf uns angewiesen. Er braucht uns nicht. Er kommt auch ohne uns zu seinem Fisch. Aber er möchte uns und unsere Fähigkeiten, persönlich und als Gemeinde. Er möchte uns und unsere Fähigkeiten gebrauchen, um Großes zu vollbringen. Er möchte Gemeinschaft mit uns haben, mit uns essen und dadurch Segen für uns und für andere bringen. Was lernen wir aus dem Text? Jesus ruft uns nicht dazu auf, nur das zu tun, was wir für möglich halten. Er ruft uns dazu auf, zu tun, was immer nötig ist, auch wenn es über unsere eigenen Kräfte hinausgeht, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, auch wenn wir es nicht verstehen. Die Jünger erlebten das Wunder erst, als sie bereit waren, Jesus zu vertrauen und seinem Auftrag zu folgen. Genauso fordert er auch uns heraus, im Glauben zu wachsen und Dinge zu tun, die auf den ersten Blick unmöglich oder unlogisch erscheinen. Wenn wir uns nur auf das verlassen, was wir selbst leisten können, werden wir an unsere Grenzen stoßen. Aber wenn wir bereit sind, Gottes Willen zu folgen, ganz egal, wie unlogisch er uns auch erscheint, dann erleben wir, dass er mit uns ist. In unserer Gemeinde, in unserem Leben und in unserem Glauben. Und dann erleben wir, dass Unmögliches möglich ist. Deshalb dürfen wir nicht nur tun, was möglich ist. Wir müssen tun, was immer nötig ist. Denn nur wenn wir bereit sind zu tun, was immer nötig ist, werden wir erleben, was uns unmöglich erscheint. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft gerne nochmal dazu aufstehen. Ja, Herr, so oft verstehen wir nicht, was du von uns möchtest. Wir verstehen es einfach nicht und es fällt uns schwer, dir zu folgen, wenn wir nicht verstehen, was du von uns willst. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, dir gehorsam zu sein, auch wenn uns alles unlogisch vorkommt. Wir stoßen immer wieder an unsere Kräfte, wir kommen immer wieder an diese Punkte, wo wir einfach nicht mehr weiter wissen, wo wir keine Ahnung haben, wie es weitergehen kann, wo wir keine Ahnung haben, wie es weitergehen soll. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, das nötige Vertrauen in dich zu bekommen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unser Leben voll und ganz in deine Hand zu legen und unsere Ziele und Pläne deinen Zielen und Plänen unterzuordnen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, zu tun, was immer nötig ist, um dir zu folgen. Aber ich bitte dich auch darum, dass du uns durch dein Eingreifen, durch dein Mithelfen beweist, dass wir richtig liegen, wenn wir dir folgen. Bitte tu du zu dem, was wir für dich tun, das Unmögliche dazu, das, was nur du kannst. Wirke du in uns und wirke du durch uns. Und hilf du uns, dass wir gemeinsam und mit deiner Hilfe Großes für dich tun können. Amen.